Willkommen zum UOKZ-Podcast von meinem Vater.
Heute mit Peter Roth von MINT-Architektur. Viel Spaß!
Wenn wir morgen durch die KI ganz viele Tools generieren können, wenn es vielleicht sogar mal eine eigene Spezies werden sollte, wie wird Arbeit morgen aussehen? Was wird es dann morgen zum Arbeiten brauchen? Welche Typologien wird es brauchen? Was wird die Arbeit morgen noch ausmachen? Was braucht es aber auch für Architektur? Was braucht es für Gebäude? Was braucht es für Räume? Was braucht es aber vielleicht auch für Städte? Müssen die Städte sich wandeln? Vielleicht können wir dann alle Erdgeschossflächen, die heute durch den Metzger und Bäcker leer geworden sind, wieder auffüllen mit neuen Arbeitsformen. Placemaking ist ja das Schlagwort der Zeit, also wo ich wirklich eine Community bilde, die dann miteinander wie so eine Art Dorfleben, Dorfkern, miteinander dann diese Fläche beleben und dann auch Feste feiern, Veranstaltungen generieren und so weiter, dass das Ganze belebt wird und dass das eine richtige Nutzung bekommt.
Und damit moin und schöne Grüße aus Rostock City. Herzlich willkommen zurück zum New Work Chat, dem Podcast für die neue Arbeitswelt. Mein Name ist Gabriel Rath, ich hoste das hier seit knapp 6 Jahren. Hier geht es also um die Frage, wie wir die neue Arbeitswelt menschenfreundlicher gestalten, und es geht los mit Fragen. Was will ich wirklich, wirklich tun? Das ist ja sozusagen die New Work Frage, die klassische. Und ich habe eben viele weitere Fragen. Unter anderem geht es heute um die Frage, in welchen Räumen wollen wir eigentlich arbeiten? Wie müssen Büros zukünftig aussehen? Wird es einen digitalen Zwilling unseres Büros geben? Oder brauchen wir nach wie vor die Räume, und welche interessanten Projekte gibt es bereits, die wir uns heute anschauen können? Über das und mehr spreche ich mit Peter Roth. Er ist CEO der Schweizer MINT Architecture, also einer prägenden Architekturfirma, die in der Dachregion auch Bürogebäude mitplant und umsetzt. Und wir sprechen heute wirklich über die Entwicklung des Büros, also auch aus Sicht eines Architekten, und damit natürlich auch verbunden die Frage, welchen Stellenwert wird die Arbeit im Büro haben und wozu werden wir uns treffen? Was muss das Büro zukünftig leisten? Was sieht er da auch weltweit bei anderen Unternehmen, und wie wird vor allen Dingen dann auch die Stadt- und Regionalentwicklung mitgedacht? All diese Themen besprechen wir heute in einem wunderbaren Einblick in New Work und Architektur. Wünsche euch viel Spaß und gute Unterhaltung. Und damit moin und willkommen zu meinem Podcast New Work Chat. Freue mich sehr, dass Peter heute da ist. Schöne Grüße aus Rostock.
Hallo, schöne Grüße hier aus Zürich.
Ja, schön, dass du da bist. Wir wollen heute nicht nur über Architektur sprechen, sondern natürlich auch über das, was ihr tut. Ganz konkret ist eine spannende Zeit. Es ist auch viel zu lesen über das Büro. Amazon hat jetzt gerade News gemacht, wünscht sich, dass alle 5 Tage zurückkommen. Andere Unternehmen versuchen, das hybride Modell neu zu interpretieren. Ihr seid da mittendrin und gestaltet auch neue Bürokonzepte und neue Gebäude. Und das haben wir hier noch gar nicht so oft in diesem Podcast besprochen. Umso mehr freue ich mich, dass du heute da bist. Und wir starten mal sehr klassisch. Meine 11-jährige Tochter Mathilda spricht ja das Intro ein. Und ich würde auch dich mal bitten, ihr zu erklären, was du eigentlich so tust.
Liebe Mathilda, ich arbeite bei MINT Architecture und wir sind ein Architektur-, ein Innenarchitekturbüro und Beratungsbüro mit Standorten in Deutschland, in Österreich und in der Schweiz. Und auf der einen Seite kümmern wir uns sehr darum, um Gebäude, Bestandsimmobilien, also die bereits gebaut sind, und diese sanieren wir, revitalisieren die oder entwickeln diese immer mit dem Vorgang, dass sie sagen, das beste Gebäude ist eigentlich das, das nicht neu gebaut werden muss, sondern das eben auch umgenutzt werden kann und dem man ein zweites Leben schenkt. Das ist die eine Seite. Und die andere Seite ist die, dass wir uns gleichzeitig überlegen, was könnte das Gebäude morgen für eine neue Nutzung haben. Als Beispiel, wenn man zum Beispiel ein Verkaufsgebäude hat in der Innenstadt, das steht heute leer, dass wir uns dann überlegen, was könnte das morgen sein? Hotel, Retail, also Verkauf, Workplace, neues Workplace, Future Workplace Konzept, eine Bank und so weiter. Als Beispiel auch für dich, zum Beispiel in Rostock gibt es ja alte Lagerhallen, die da stehen, die mal genutzt worden sind als klassische Lagerräume. Hier würden wir als Architekten und Innenarchitekten uns überlegen, auch als Berater überlegen, wie könnte das Gebäude saniert werden, energetische Sanierung des Gesamtgebäudes oder auch Entwicklung. Und auf der anderen Seite, was könnte das morgen für eine neue Nutzung haben? Eben ist das morgen ein Freizeitgebäude, kommt da ein medizinisches Cluster rein, wird das zu einem Hotel umgebaut und so weiter. In diesem Spektrum bewegen wir uns und ein großer Teil davon ist eben, neue Arbeitsplatzkonzepte für morgen zu denken.
Stellen wir uns mal vor, du bist auf einer Jobmesse und die ganzen Schüler und Schülerinnen kommen jetzt vorbei und fragen dich, was ist denn das Coole an deinem Job, Peter? Was würdest du sagen?
Das Coole an meinem Job ist, dass ich in allem, was ich tue, die Welt immer ein Stückchen verbessern kann. Also ich glaube fest daran, dass die Projekte, die wir machen, eben im Bestand und in der Symbiose und der Auseinandersetzung, wie wir die Gebäude neu denken können, immer die Welt ein Stückchen besser machen. Nicht nur im Sinne von der Nachhaltigkeit, sondern aber auch im Sinne der Nutzung, indem man sagt, ja, ein Gebäude, das vielleicht heute eine Nutzung gehabt hat und 50, 60 Jahre die Nutzung gut war, aber jetzt ein neues Leben geschenkt bekommt, indem wir sagen, wir nutzen das um und können damit ein neues Projekt machen. Das triggert mich total, das treibt mich an und dafür stehe ich jeden Tag auf, dass ich dann sage, okay, jetzt habe ich wieder was Gutes getan und morgen freuen sich Menschen darüber, dass es da ein Gebäude gibt, das dann neu genutzt werden kann.
Woher kommt denn diese Faszination bei dir? Wie bist du zu dem Thema gekommen?
Das ist eine gute Frage. Ich habe einen recht kurvigen Weg hinter mir. Ich komme aus einem kleinen Dörfchen hier direkt im Südschwarzwald und habe da klassisch gestartet, was man halt so macht, über eine Lehre und dann eine Fachhochschulreife nachgeholt, irgendwann in die Innenarchitektur. Grundsätzlich bin ich reingestartet in dieses ganze Thema mit der Idee, irgendwann mal Räume zu gestalten, Nutzungskonzepte zu machen. Und das hat damit angefangen, dass ich früher in der Lehre das Möbel gemacht habe, als klassischer Schreiner, auch eine klassische Schreinerlehre gemacht habe. Also Möbel entworfen oder Einbauten entworfen, schon damals für größere Hotels und für größere Ausbauten, um dann irgendwann zu sagen, jetzt möchte ich den nächsten Schritt gehen und auch den Raum oder besser gesagt, dass die Immobilie begreifen. Das heißt, ich bin eigentlich da, habe mich dahin hingegen weiterentwickelt, zu sagen, okay, wie kann das Gebäude auch noch auf die Nutzung und heute auch mit dem Bestand und der Entwicklung der ganzen Nachhaltigkeit noch besser sich entwickeln. Und daher komme ich und das ist mein Weg und das hat sich so ein Stück weit ist das gewachsen natürlich und ich konnte natürlich auch die Firma Mint auch immer ein Stück weit dahingegen mit weiterentwickeln.
Ne? Ja, stell uns doch Mint gerne mal vor. Was ist das Besondere an euch?
Gut, wie ich das am Anfang der lieben Mathilda schon erklärt habe, wir sind ein Architektur- und Innenarchitektur- und Beratungsbüro. Wir arbeiten vor allem im Bestand. Wir sanieren, entwickeln und revitalisieren Bestandsgebäude. Auf der einen Seite, wir arbeiten in 5 Märkten oder besser gesagt in 6 Märkten. Das ist einmal das kommerziell genutzte Gebäude. Wir arbeiten in Bankenbereichen, in Beratungs- und Workplace, Future Workplace-Bereichen. Wir haben Medical-Projekte, wo wir Medizincluster, klassische Medizinversorgungszentren bauen, machen aber heute auch klassische Freizeitgebäude, also wo es wirklich darum geht, dass Menschen da hingehen können und sich vergnügen. Es geht natürlich über Themen wie Bowlingbahnen und solche Dinge hinaus. So. Und darin vereinen wir immer die klassische Immobilienarchitektur mit dem klassischen Innenausbau. Das heißt, wir machen Projekte vom ersten Strich. Also wenn ein Kunde zu uns kommt und sagt, ich möchte ein neues Hotelkonzept, dann können wir vom ersten Strich auf dem weißen Papier in der Gestaltung, in der Überlegung, wie so ein Konzept aussehen muss. Wir sprechen von Customer Journey, haben unsere eigenen Tools, wie wir dann so eine Marke auch kreieren können. Bis zur Umsetzung können wir da alles anbieten. Und weil wir uns eben in diesem Kontext bewegen, dass wir sagen, nee, wir wollen eigentlich nicht neu bauen, weil wir wollen eher den Bestand nutzen und diesen weiterentwickeln, haben wir auch irgendwann angefangen, auch diesen ganzen Teil des Bestandsgebäudes mitzunehmen und dann eben auch das Konzept da einzubauen.
Ich glaube, das ist gut, dass du das nochmal sagst, weil das wahrscheinlich auch nicht allen bewusst ist, dass es gar nicht immer nur um Neubau geht. Ich habe auf eurer Website gelesen, die Bauwirtschaft trägt zu fast 40% der von Menschen verursachten CO2-Emissionen bei. Also das scheint ein wichtiges Thema zu sein, mit dem ihr euch ja auch beschäftigt. Bevor wir in dieses Thema einsteigen, vielleicht kannst du uns mal erklären, wie ihr arbeitet anhand eines Projektes, was ihr umgesetzt habt, was auch mit Arbeit und Büro vielleicht zu tun hat.
Ja, wir haben zum Beispiel ein schönes Projekt umgesetzt in Basel für die Basler Kantonalbank. Das war nicht unbedingt eine Umnutzung, aber vielleicht eine Revitalisierung von einem Gebäude, wenn man so will. Wir haben das Gebäude angetroffen in einem Alter von rund 40 Jahren. Das war auf der einen Seite energetisch an End of Life angekommen, also Lüftungsanlagen, Energieerzeugung, aber auch Themen wie Verschattung, Sonneneinstrahlung, Urban Heating, also quasi, dass sich das Gebäude aufheizt, war natürlich alles zu einem anderen Zeitpunkt angedacht, nämlich irgendwo Anfang der 80er Jahre. Und dann haben wir dieses Gebäude und vor allem auch die Nutzung für das Gebäude in einem Einklang ermittelt. Wir haben gesagt, okay, das eine ist, wir müssen das Gebäude wieder fit machen für die Zukunft. Es ging nicht darum, das zu entwickeln im Sinne von Aufstockung oder Anbau, sondern tatsächlich einfach das Gebäude zurückzubauen auf die Grundstruktur und die technischen Anlage nach dem Status quo wieder aufzurüsten und einzubauen, aber auf der anderen Seite mit der Basler Kantonalbank sehr tief in einen Future Workplace-Prozess einzustarten, indem wir dann mit ihnen zusammen definiert haben in verschiedenen Workshops, was wollt ihr für Typologien, wie arbeitet ihr, was habt ihr für Personas an den unterschiedlichen Tagen, was habt ihr für eine Belegung, was müssen die Räume auch technisch können, sollen die gekühlt sein und so weiter, um daraus ein Gesamtkonzept zu machen, konnten das vom, wie gesagt, vom ersten Strich auf dem Papier konzipieren und auch planen, zum Schluss auch umsetzen. Und zum Schluss konnte die Basler Kantonalbank das Gebäude auch noch nach Minergie EcoP noch zertifizieren. Das heißt, das ist so ein klassisches Projekt, wo wir den Bestand, also die graue Energie, tatsächlich unangetastet haben lassen haben. Es hätte auch wenig Sinn gemacht, das Gebäude abzureißen an dieser Stelle, sondern wirklich damit umgegangen sind mit diesem Bestand, auch Liftschächte und Erschließungen soweit wie möglich unangetastet lassen haben. Das ist ein sehr schmales Gebäude, um daraus dann wieder ein neues Konzept zu machen. Und heute kann man sagen, das Gebäude wird die nächsten 40 bis 50 Jahre so auch wieder funktionieren und so auch seinen Beitrag zur Umwelt leisten.
Wir haben hier im Podcast ja schon oft über, sagen wir mal, Zukunftsgebäude gesprochen. Also gerade die Tech-Companies haben sich ja in der Vergangenheit auch viel neu einfallen lassen. Wie kann man arbeiten? Dann sehen wir natürlich auch die großen Megaprojekte wie The Line, über die immer gern gesprochen wird. Dann sind viele internationale Architekten dabei, wie der Bjarke Ingels. Da fiel dann auch schon ein, zwei Mal hier im Podcast. Das sind aber ja irgendwie Projekte, die sehr ambitioniert sind und die ja mit unserer Realität hier gar nicht so extrem viel zu tun haben. Ne? Auch wenn es natürlich gleichzeitig spannend ist, sich das mal anzuschauen. Ist das etwas, womit ihr euch auch beschäftigt, was ihr euch auch anguckt?
Also natürlich, du sagst natürlich jetzt die richtigen Namen hier. Natürlich gucken wir uns von den Großmeistern die Gebäude natürlich an. Das ist keine Frage, wir sind hier alles Architekten, Innenarchitekten und Berater und haben unsere Leidenschaft natürlich in der klassischen, also mal in der Architektur und auch im Ausbau und in den schönen Dingen, die man so sieht. Auf der anderen Seite sind wir natürlich von unserer Positionierung her und auch von unserer Vision und Mission so weit, dass wir sagen, wir wollen vor allem diesen Bestand machen. Wir haben das irgendwann mal gesagt, natürlich ist es schön, auf der grünen Wiese einen neuen Elbtower oder irgend sowas zu bauen. Natürlich ist das eine Wahnsinnsherausforderung oder ein schönes Hochhaus zu kreieren. Aber auf der anderen Seite gibt es extrem viele Bestandsgebäude, um die wir uns kümmern müssen. Und gerade im Bestand haben wir die große Möglichkeit, eben diesen Weg zu machen, dass diese so schnell als möglich nachhaltiger werden und angepasst und saniert werden können. Und aus unserer Sicht und in unserer täglichen Arbeit ist es spannender, im Bestand mit einem Gebäude umzugehen und sich zu überlegen, was könnte das morgen für eine neue Nutzung haben, aber auch im Bestand mit den Erschließungen zu spielen und zu sagen, okay, wie kann ich eben diesem Gebäude ein zweites Leben schenken?
New Work Chat Werbung.
Dieser Podcast wird präsentiert von OpenUp, der All-in-One-Plattform für mentales Wohlbefinden und mentale Gesundheit. Das Ganze spielte sich bisher im Privatbereich ab. Jetzt sind immer mehr Unternehmen dabei, das Thema auch in den Fokus zu nehmen. Früher haben wir uns über betriebliches Gesundheitsmanagement Gedanken gemacht. Heute machen wir uns hoffentlich auch mehr Gedanken über mentale Gesundheit, also wirklich ganz konkret. Und OpenUp ist also die Möglichkeit für euch mit eurem Unternehmen, das ganze Thema mentale Gesundheit mit reinzunehmen und den Mitarbeitenden ein Angebot zu machen. Das heißt, ihr müsst nicht selbst aus der HR-Abteilung heraus neue Kurse planen und umsetzen, sondern ihr könnt OpenUp dazu nehmen. Die haben eine Plattform, auf der man sich nicht nur informieren kann zu Themen wie Stress, zu Themen wie
Burnout-Prävention, zu Themen wie Mental Load und wie setze ich auch einen Fokus, sondern es gibt eben auch Experten und Expertinnen, mit denen man sprechen kann. Es gibt einen großen Pool von PsychologInnen, die in mehr als 30 Sprachen dabei sind und unterstützen und helfen und begleiten können. Schaut euch das gerne mal an auf openup.de/unternehmen. Das Ganze natürlich auch in den Shownotes.
Werbung Ende.
Ja, der App Tower, mal gucken, ob er noch fertig wird. Es ist ja auch so ein interessantes Projekt. Aber genau, lass uns mal auch über die Entwicklung des Büros sprechen. Ich habe das ja, seit ich diesen Podcast mache, auch miterlebt, wie sich das in der Diskussion verändert hat. Also ich habe den Podcast 2018 gestartet. Da gab es, wie gesagt, so diese interessanten Projekte à la Google, die auch innenarchitektur technisch interessant waren, weil sie anders waren. Dann kam die Pandemie mit dem Lockdown, Remote-Arbeit. Man hat gesagt, wer weiß, ob wir noch die Büros so brauchen werden. Jetzt sind wir gefühlt schon fast wieder da, wo wir vor der Pandemie waren. Also schon im hybriden Zeitalter. Aber viele Unternehmen wünschen sich eigentlich, dass die Leute mehr und mehr zurückkommen. Und ich merke das auch, dass viele Meetings und Workshops vor Ort wieder stattfinden. Ich weiß nicht, wie das in deiner täglichen Arbeit aussieht. Es ergänzt sich natürlich remote und vor Ort. Aber wir Menschen haben schon auch festgestellt, was uns fehlt, wenn wir nur remote miteinander arbeiten. Insofern würde mich mal interessieren, wie habt ihr auch so diese Diskussion erlebt und diese unterschiedlichen Wünsche vielleicht auch von Unternehmen auf das Büro bezogen?
Ich hatte gerade heute Morgen die Diskussion zum gleichen Thema, weil ich gesagt habe, ist ja noch Wahnsinn, wenn wir aus den 80ern über die 90er zurückkommen, oder? Und uns mal überlegen, wie da die Welt war. Da war das vielleicht geprägt von sehr flachen Kurven, man sagt, da gibt es wieder mal Themen, die unser Leben beeinflussen. Und wenn wir heute zurückschauen, dann sind diese Kurven viel spitzer geworden und die Wellen viel schlanker. Was ich damit sagen möchte, ist ja, wir haben 2020 eine extreme Entfernung vom Office erlebt. Ja. Man hat ja nicht geglaubt oder man hat angenommen, dass das eigentliche Bürogebäude, so wie wir es heute kennen, eigentlich gar nicht mehr nötig ist. Also wir können hier eigentlich alle, viele Investoren und Immobilienbesitzer haben es mit der Angst zu tun bekommen, weil sie gesagt haben, du, wenn das so weitergeht, dann kann ich hier den Laden zusperren und dann müssen wir uns überlegen, was machen wir mit diesen Gebäuden? Dann können wir die umnutzen zu wohnen oder machen wir ein Hotel draus? Geht ja auch nicht bei allen, oder? Also was soll man damit machen? Und jetzt diesen Revival zurück, natürlich auch ein bisschen angeführt von großen Tech-Companies, du hast richtig gesagt, also Tesla hat ja irgendwann gesagt, so fertig, jetzt kommen alle wieder zurück. Kleinere Companies, KMUs hier in der Schweiz, wie Sulzer hat gerade auch gesagt, ja, alle kommen wieder zurück, 5 Tage, Amazon jetzt gerade, fünf Tage kommen sie zurück. Wo ich sage, ja, wo geht denn das hin? Also jetzt kommen alle wieder zurück zu Pre-Corona. Aber das Wichtigste ist ja, wir müssen uns immer überlegen, warum kommen wir zurück? Wir haben die Diskussion auch schon mal zusammengeführt. Mir geht es immer darum zu sagen, ehrlicherweise kannst du ja arbeiten, wo du willst. Die Technik muss gut sein, Nummer eins. Also du musst dich gut einloggen können und du musst mit der Technik gut umgehen können. Und auf der anderen Seite musst du überall an den anderen Orten zu den normalen Geschäftszeiten für deine Kunden oder auch für deine Kollegen gut erreichbar sein. Das ist das eine. Also wir bieten das ja auch an, dass man Flex-Office machen kann. Aber auf der anderen Seite ist es extrem wichtig, und das merken die Firmen natürlich jetzt, dass man einen kulturellen Ausgleich hat. Kulturellen Austausch. Lange Zeit habe ich immer gehört, ja, wenn du bei Google bist und bist da Programmierer, da kannst ja du 365 Tage oder 200 Arbeitstage in deinem Keller sitzen, spielt keine Rolle. Dem widerspreche ich natürlich vehement, weil ich sage, nee, das stimmt aber nicht, weil auch wenn du niemanden brauchst, um dich auszutauschen, weil du eine Aufgabe hast, die niemand anders interessiert, das kann vielleicht sein, brauchst du doch den zufälligen Austausch. Und der zufällige Austausch kommt nun mal im Büro zustande, weil du auch mal niemand anders siehst. Also auch die soziale Interaktion zwischen den Mitarbeiterinnen und den Mitarbeitern ist extrem wichtig. Das merke ich selber. Wir haben seit jetzt einem halben Jahr, seit fast einem Jahr schon eigentlich, haben wir so eine Runners Group bei Mint. Und dann komme ich auch mal mit meinen Mitarbeiterinnen in Kontakt, mit denen ich vielleicht sonst nicht in Kontakt kommen würde. Und das kannst du nur fördern, wenn du vor Ort gehst. Ja. Unser wesentlicher und zentralster Kernwert unserer Firmengruppe ist die Zusammenarbeit. Und die geht eben nur, wenn man sich kennt oder irgendwo an einem Ort kennenlernt. Sonst kommt dieser Austausch nicht zustande. Daher glaube ich, es braucht beides. Also so wie du gesagt hast, eingangs, das hybride Arbeiten ist zentral. Aber es braucht vielleicht auch das andere, um den Leuten da die Freiheiten zu geben, immer dann, wenn sie in speziellen Berufen arbeiten, um auch mal flexibilisiert arbeiten zu können. Ne?
Hm. Ja, lass uns ruhig nochmal über die Kultur und die Identitäten der Unternehmen sprechen, die ja bestenfalls ihre Marke in der Architektur auch ausdrücken, auch wenn die vielleicht eine Neuinterpretation einfach nur ist. Wie sieht das dann aus konkret? Also ich hatte hier mal Jägermeister zu Gast und die erzählt mir von einem so eine Art Coworking-Space, den sie in Wolfenbüttel dort gebaut haben. Und es spielt sich natürlich alles rund um das Thema ab. Also man erlebt dort natürlich einen überdimensionalen Hirsch und man kommt rein, hat eine kleine Bar, wenn man es dann will. Es sind die Farben. Es soll sich genauso anfühlen, dieses Lebensgefühl, das du eigentlich auf Events hast, auf Festivals hast mit Jägermeister. Das haben sie versucht, da locker und lifestyleig umzusetzen. Bei Banken erleben wir das natürlich auch so ein bisschen in dem Stil. Was kannst du da noch so teilen aus diesem Versuch von Unternehmen, die eigene Brand in die Architektur zu bringen?
Gibt es da auch Jägermeister dann den ganzen Tag, all day long?
Den habe ich auch gefragt. Den gibt es da. Vermute, der wird eher nach der Arbeit getrunken.
Ja, also was wir immer wieder antreffen, also wir haben jetzt gerade 2-3 Markenkonzepte, die wir machen, wo es auch um Future Workplace geht. Wir haben ein schönes Tool, das wir verwenden, das ist Brand versus Culture, wo es genau um solche Themen geht. Wenn ich jetzt bei Jägermeister arbeite, ich bringe immer das Beispiel Ferrari oder Vodafone, wo es darum geht, dass ich eine sehr, sehr, sehr klare Markenvorgabe habe, Corporate Identity und Corporate Design. So, jetzt möchte ich ja nicht in einer orangen oder roten Arbeitsumgebung arbeiten. Wir gehen mit unseren Auftraggebern da über diese Brand versus Culture, über dieses Tool, das man auch auf unserer Homepage findet, sehr tief rein, um zu sagen, wo gibt's diesen Punkt, wo da sprich 100% Jägermeister, eben mit dem Hirsch und mit den Flaschen und natürlich auch der Kühlmaschine und so weiter, was es alles da braucht, oder? Aber wo widerspiegeln wir auch unsere Kultur? Also was sind auch die Werte von unserer täglichen Interaktion? Ist das eben Zusammenarbeit? Ist das Austausch? Sind das die Zufälligkeiten? Das filtern wir über so ein Tool raus und dann wird die Arbeitswelt, also da, wo ich vor allem die Arbeitskultur spüre, völlig anders aussehen als die Markenwelt. Und das bringen wir immer zusammen und definieren dann auch mit unseren Kunden, ja, wo muss ich jetzt diesen Hirsch haben? Also muss ja nicht überall im ganzen Gebäude dann überall Jägermeister stehen, weil ich weiß ja, ich bin ja schon bei Jägermeister, aber vielleicht da, wo ich die Kunden empfange, die Kundenmeetings mache, die Bar habe, die Aufenthaltsräume da schon. So, und da gehen wir so rein.
Oder ich war mal bei Xing in Hamburg in der Hafen City. Die haben dann eine Kiezkneipe, also original nachgebaut, so wie auf der Reeperbahn. Und sie haben so einen Plattenladen, so ein bisschen wie aus dem Schanzenviertel in Hamburg und spielen so das ganze Hamburg-Thema mit, was ja auch eine schöne Idee ist eigentlich, weil sie einfach sagen, wir müssen uns hier auch für das Büro was einfallen lassen. Wir konkurrieren gewissermaßen mit dem Homeoffice. Ist das immer noch so? Also stehen die in Konkurrenz oder gibt es schon langsam eine friedliche Koexistenz?
Gut, also konkurrenzieren, ja, weiß ich nicht, aber zum Schluss geht es darum, dass ich natürlich im Office und im morgigen Workplace-Konzept Typologien darstelle und Typologien überlebe, wo ich besser arbeiten kann. Ich bringe mal das gleiche Beispiel zu Hause, jetzt vielleicht bei dir schon, bei Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern nicht, hast du ja dann nicht die Umgebung, die wir vielleicht haben. Also du hast einen höhenverstellbaren Tisch, hast einen guten Arbeitsstuhl, einen guten Workplace-Stuhl, hast ein gutes Licht, sehr wichtig, um gut arbeiten zu können, Tageslicht, hast eine Akustikdecke, hast vielleicht noch eine Kühlung und so weiter. Natürlich kommen die Soft-Faktoren auch dazu, dass du gute Meeting-Facilities hast, dass du gute Besprechungsboxen hast, dass du aber auch einen guten Kaffee hast, einen guten Aufenthaltsort. Und das ist natürlich schon was du brauchst und was in der direkten Konkurrenz von Homeoffice vielleicht steht. Oder ich sage jetzt mal Flexoffice, was ich meine, eine bessere Sinnhaftigkeit darstellt, weil im Flexoffice kann ich eigentlich von allen anderen Orten auch arbeiten. Auch nicht immer so gut, das ist ja die Frage. Ich kann mir ja auch irgendwo in Hamburg im Coworking einmieten, kann da auch einen Tag lang arbeiten, geht ja auch. Aber ich glaube, das Wichtige ist, dass die Kultur und der Arbeitsort sehr direkt und intensiv auf die Werte und die Produkte der Firma Einfluss nehmen und sagt, okay, wie kann ich das besser leben und wie kann ich dadurch, durch den Raum, besser in Austausch kommen. Und da geht es darum, die richtige Basis zu finden. Darum ist auch so, kann man heute auch bei uns in unserer täglichen Arbeit nicht von Standards reden, sondern wir gehen immer tief rein, vor allem in der Beratungs- und Analysephase, Strategiephase und überlegen uns mit verschiedenen Tools, was ist die richtige Arbeitsart für unsere Kunden und eben das erschließt sich aus deren Werten, aus deren Produkten, aus deren Historie und so weiter.
Die Berliner Sparkasse hat ein neues Headquarter gebaut, das ist ein bisschen am Rande in Berlin-Johannisthal. Ein großes aufwendiges Gebäude, so ein bisschen im Campus-Style angelegt, mit modernem Arbeiten, aber nicht im Zentrum der Stadt. Also du musst relativ weit fahren. Ich habe mich mit einer Mitarbeiterin unterhalten. Sie sagt, das ist ganz toll. Also vieles von dem, was wir hier besprechen, ist dort berücksichtigt worden. Aber sie fährt eben eine Stunde hin und eine Stunde zurück. Die Zeit musste sie vorher nicht aufwenden, weil das alte Office, was eben sehr oldschool war, hatte doch eine bessere Lage, nämlich relativ zentral in Berlin. Und das sei halt jetzt so ein bisschen der Wermutstropfen. Und der Raphael Gegner sagt ja immer, die Leute haben nichts gegen das Büro, sie haben nur was gegen den Weg zum Büro. Also das Thema Lage, ne? Wie bewertet ihr das Thema? Ich meine, das muss man sich leisten können, ne? So in der Innenstadt. Aber wenn du so ganz am Rande bist, ist halt die Frage, ob die Leute dann immer kommen, ne?
Ja, es wird morgen wird es mit Sicherheit einen Kampf um zentrale und dezentrale Lagen geben. Und die ist noch gut, ich habe vorher gerade einen Bericht gelesen, wo es darum geht, dass viele daran glauben, dass die Dezentrallagen morgen an Wichtigkeit zurückbekommen, indem man sagt, ja, die Menschen wohnen ja vielleicht nicht nur in der City, gerade nicht in Hamburg, kannst du dir ja vielleicht im ersten Quartier das auch nicht leisten, oder? Sondern du wirst irgendwo in der Peripherie wohnen. Das heißt, wird es morgen Firmen geben, die sagen, ich möchte einen dezentralen, guten Standort haben, mit guten Naherholungsqualitäten, damit meine Leute vielleicht in der Umgebung wohnen und dann schnell zur Arbeit zu kommen. Das wird morgen eine große Änderung geben. Es wird immer noch Standorte geben, die es in der City braucht, weil die Leute das oder die Firma das auch möchte, damit man schnell auch zum Beispiel Kunden empfangen kann. Aber es wird morgen auch dezentrale Konzepte brauchen.
Also im Sinne eines Flagship-Offices vielleicht.
Ja, genau.
Oder wir sehen das ja auch bei den Apple Stores, ja, und auch andere Tech-Unternehmen haben ja nach wie vor auch haptische Flächen, also da, wo du die Marke anfassen und fühlen kannst, das bleibt ja wichtig, wenngleich die Innenstädte selber ja sehr zu kämpfen haben. Wir spüren das hier auch bei uns in Rostock, nicht nur, dass du hier die großen Geschäfte hast, die du in allen Innenstädten hast, sondern die haben eben zu tun. Galeria Kaufhof haben wir hier auch, die stehen immer kurz vorm Ruin. Also wie beschäftigt euch auch so die Entwicklung der Innenstädte? Ne? Da spielen ja so ein paar Themen mit rein, also Community Building, Regionalentwicklung. Ich habe auch von Fällen gehört, dass große Unternehmen auch sagen, wir öffnen mal die Fläche im unteren Bereich und schauen mal, dass wir die Nachbarschaft mit reinholen, eventbezogen vielleicht. Ist das etwas, was ihr auch schon seht?
Das sehen wir sehr klar. Wir haben ja vor allem bei kleineren und mittleren Städten das große Thema, dass wir einen extremen Leerstand an den bisherigen Verkaufsflächen haben. Also ich bin da ja auch viel in Deutschland, Österreich und der Schweiz unterwegs, sogar in der Schweiz, weil man von kleineren, mittleren Städten wirklich kleinere nimmt, haben wir ein großes Thema, dass halt, ja, die Flächen sind geschlossen, es gibt nicht mehr die Apotheke, es gibt den Metzger nicht mehr, den Bäcker, es wird geschlossen, die Flächen stehen leer. Aber auch im größeren Kontext gibt's das. Und da wird die große Frage sein, wie kann man da neue Konzepte entwerfen und neue Konzepte andecken. Du hast hier Karstadt angesprochen. Auch da wird die große Frage sein, was braucht's morgen an Kaufhäuser und Warenhäuser, wo die Leute tatsächlich einkaufen und nicht nur online und im E-Commerce. Dass wir heute schon die großen Klötze, die es da gibt und die in der Stadt rumstehen, im Erdgeschoss öffnen und den Menschen zurückgeben, das passiert jetzt schon. Dass wir sagen, dass wir zu gepflasterte Bereiche und Plätze öffnen müssen, dass wir die begrünen müssen, dass wir kleinere Naherholungsgebiete schaffen müssen für Menschen, die dann da leben, weil es gibt ja extrem viele auch, die dann da sich aufenthalten. Die wollen ja nicht immer rausfahren, sondern sollen sich auch in der Stadt aufhalten können. Das erleben wir immer mehr und da gibt es sicherlich von unserer Seite auch Gedanken und Anregungen an diejenigen, die dann natürlich eine Immobilie besitzen und braucht es einen guten Austausch. Du hast Community Building angesprochen. Placemaking ist ja das Schlagwort der Zeit, also wo ich wirklich eine Community bilde, die dann miteinander wie so eine Art Dorfleben, Dorfkern miteinander dann diese Fläche beleben und dann auch Feste feiern, Veranstaltungen generieren und so weiter, dass das Ganze belebt wird und dass das eine richtige Nutzung bekommt. Mhm. Aber das wird sich zukünftig, ja, wird sich da einiges drum drehen, auch mit den weiteren Schritten der Anpassung der Nachhaltigkeit.
Da gibt es ja manchmal so ganz spektakuläre Fälle. Ich weiß zum Beispiel von der Hamburger Agentur die Elbdudler, die haben eine Kirche ja mal umgeformt oder neu interpretiert und arbeiten seit vielen Jahren mittlerweile schon in dieser Kirche. Und das hat natürlich ein ganz besonderes Flair und sie haben eine große Medienberichterstattung dazu gehabt. Also es liegt ja auch eine große Chance in der Umnutzung und in dem Recycling, könnte man ja fast sagen. Aber es ist auch mit Vorstellungskraft verbunden, ne? Einer Kompetenz, die ja auch sehr wichtig ist, glaube ich, wenn wir uns mit der Zukunft beschäftigen.
Ja, natürlich. Und die Vorstellungskraft ist eben nicht so wie früher, dass man gesagt hat, ich brauche halt in dieser Stadt oder in dieser Straße brauche ich halt ganz klar, ich brauche den Bäcker und ich brauche den Metzger und ich brauche eine Apotheke und ich brauche einen kleinen Edeka und was auch immer, oder? Sondern die Vorstellungskraft wird morgen mehr sein, wie kann ich quasi Städte oder vielleicht auch einfach nur Stadtkerne oder Bereiche, Quartiere neu denken und denen komplett eine neue Nutzung geben. Es muss weitergehen, wie zu sagen, es gibt ein einzelnes Gebäude und da finde ich eine neue Nutzung, sondern wenn wir zurückkommen auf das Thema Community Building, braucht es da neue Ideen. Wie kann ich quasi diese Bezirke, diese Quartiere neu denken mit einer komplett neuen Nutzung? Das geht dann in die Richtung, wenn man sagt, ist das jetzt ein Künstlerquartier oder gibt es da verschiedene Handwerke, die da angeboten werden und so weiter. Das, was sich irgendwo in der Vergangenheit dezentral angeordnet hat, muss man hier heute in der Zukunft, das ist meine Vision dazu, clustern und eben das neu andenken.
Und an dieser Stelle möchte ich euch noch darauf aufmerksam machen, dass ihr Teil dieses Podcasts werden könnt. Ihr könnt nämlich als Partner oder Partnerin an Bord kommen mit eurer Company. Unterstützt diesen Podcast. Es kostet nicht nur Zeit, sondern auch Geld, ihn zu produzieren. Ich bin unterwegs, ich kaufe mir Technik, ich habe natürlich auch Tools, die ich nutze, um diesen Podcast zu produzieren, um das Ganze zu hosten, zu schneiden, Videos zu produzieren etc. Und wenn ihr also an Bord kommen wollt, dann können wir zusammen noch mehr wuppen und natürlich erzähle ich im Gegenzug gerne der Welt von euch, was ihr so tut und auf den Markt gebracht habt, wenn es mit dem Thema New Work zu tun hat und auch mit dieser Mission, also die Arbeitswelt menschenfreundlicher zu gestalten, dann kommt gerne auf mich zu. Es gab in der Vergangenheit schon viele, die hier als Unternehmen mit an Bord gekommen sind und ich schicke euch gerne mal meinen Podcast Pitch Deck zu. Dazu geht ihr am besten auf meine Webseite gabrielrath.com. Dort gibt es also auch eine Seite über den New Work Chat Podcast. Schaut euch das gerne mal an und kontaktiert mich.
Wenn ihr euch auch so gesellschaftliche Trends anschaut, ihr beschäftigt euch ja mit unterschiedlichsten Trends, technologischen ja auch, aber auch gesellschaftlichen Trends. Wir haben ja immer noch die Urbanisierung. Berlin platzt aus allen Nähten, wird immer teurer, Hamburg auch. Wir merken es auch in Rostock, hier staut sich alles. Auf dem Land ist relativ wenig los. Dadurch werden die Städte auch gefühlt immer teurer, Wohnraum wird immer knapper. Der Ruf nach sozialem Wohnbau ist immer mehr da. Also wie seht ihr so diese Entwicklung? Wo seid ihr da mittendrin? Gibt es da auch Gespräche mit der Politik vielleicht, die ja irgendwie auch versucht, Lösungen zu finden?
Ich muss da ehrlich sein, wir machen wenig, also bei Wohnbau, sozialem Wohnbau reden wir ja vor allem auf der grünen Wiese. Da sind wir weniger tätig. Wo wir allerdings mit der Politik auch im Austausch sind, ist es tatsächlich, um zu sagen, okay, ich habe leerstehende Retail-Gastronomieflächen oder leerstehende Gebäude, ich habe Quartiere, ich habe Städte, die verwaist sind, weil zum Beispiel nebendran ein neues Shoppingcenter entstanden ist. Das heißt, alle Verkaufsflächen im Erdgeschoss sind leer. Da gehen wir mit der Politik ins Gespräch und sagen, okay, was können wir jetzt da draus machen und gemeinschaftlich mit allen Immobilienbesitzern da einen neuen Weg zu finden. Das schon. Und das braucht es auch in Zukunft, um da die Innenstädte belebt zu halten oder wieder zu beleben.
Jetzt sehen wir natürlich auch, wenn wir auf die technologischen Trends zu sprechen kommen, die virtuelle Welt. Das heißt, auch die großen Player wie Microsoft haben sich ja schon früh Gedanken gemacht, treffen wir uns vielleicht dann im virtuellen Raum? Das heißt, wir brauchen ja diese sozialen Kontakte, ja diesen Austausch. Und da gibt es ja dann auch interessante Projekte wie Microsoft Mesh, die dann also ganze Büroszenarien klonen und digitale Zwillinge bauen. Und dann würdest du dich mit deinem Avatar, der hoffentlich so ähnlich aussieht wie du, dort mit anderen treffen. Ich glaube, das ist noch nicht so richtig gut gelungen, aber wir sehen so im Gaming-Bereich, was da so gehen kann. Und oft ist ja das Gaming so ein bisschen auch der Richtungsweiser. Ne? Seht ihr das? Glaubt ihr, dass das für die Unternehmen, denen das Digitale vielleicht reicht, auch, dass es für die etwas sein kann? Oder sagt ihr, Spielerei, wir brauchen auf jeden Fall den physischen Raum?
Also persönlich ist meine Haltung klar. Ich bin der Meinung, aber das hat immer... Weißt du, in der letzten Zeit musste ich mir ein, zweimal anhören, dass ich antiquierte Ansichten habe, vor allem von jüngeren Menschen. Obwohl ich jetzt auch nicht finde, dass ich so wahnsinnig alt bin, aber egal.
Du, ich kenn's.
Du kennst es, okay. Ich glaube, es braucht den physischen Austausch.
Ich auch.
Nochmal. Ich glaube, es kann immer sein, dass es Firmen gibt, die sagen, ich komme mit dieser Online-Welt klar. Und es reicht, dass ich als Avatar, vielleicht als jüngeres Abbild von meiner Seite, als fitteres Abbild
mit
von meiner
Seite, mehr weniger,
genau, mehr Muskeln und weniger Falten, dass es gut gehen kann. Wenn wir heute ja nach vorne schauen und sagen, wie wird auch, das ist auch noch ein Thema, auf das wir zu sprechen kommen wahrscheinlich, ist ja KI.
Ja, ja.
Wie wird das unser Leben verändern? Glaube ich, müssen wir den physischen Austausch noch mehr fördern. Noch mehr, weil zum Schluss wird es das sein, was uns ausmacht, dass wir als physische Menschen Fleisch und Blut zusammen Dinge entwickeln und andenken können, dass wir aus unseren Erfahrungen leben und so weiter. Und das wird es morgen brauchen. Also von dem her, persönlich heute, ich sehe das als noch Spielerei. Es kann schon sein, dass es Firmen gibt, die sich da vielleicht auch hybrid über diese Themen dann vernetzen können, vielleicht auch über Landesgrenzen hinweg. Aber ich bin ein absoluter Freund von sich physisch treffen. Gerne würde ich jetzt auch bei dir in Rostock in deinem tollen Büro sitzen und wir könnten über den Tisch reden. Aber ja, das ist ein... Ja.
Das Beamen ist noch nicht erfunden worden.
Ist noch nicht erfunden
worden. Manche sagen, das wird auch nicht mehr erfunden, aber wir dürfen ja noch träumen. Ja, es gibt ja natürlich in diesem virtuellen Raum interessante Cases von H&M zum Beispiel, ne, die so einen digitalen Showroom haben und dafür dann auch so ein Avatar die neueste Mode vor. Aber ich glaube, auch für Zusammenarbeit ist es wichtig, dass wir das kombinieren und dass wir uns auch vor Ort treffen. Was natürlich mich zu der Frage bringt, wie es bei euch aussieht. Also ihr seid ja die Experten in diesem Thema. Wie interpretiert ihr eure eigene Marke? Wie gestaltet ihr eure Büros und eure Gebäude, in denen ihr seid?
Die Arbeitsform, die wir gestaltet haben, ist so, dass wir sagen, wir wollen einen physischen Austausch. Ein Meeting kann gut auch hybrid funktionieren. Wir merken aber, wenn wir an den Tisch sitzen, vor allem wenn wir unsere Kunden treffen und mit denen dann zum Beispiel sehr spielerisch an Themen auch arbeiten. Also letzte Woche war ich da auf einem Austausch für ein neues Markenkonzept, das wir gerade machen für eine Schweizer Bank. Es braucht diesen physischen Austausch und das leben wir auch.
Den Anschlag.
Ja. Genau. Wenn es darum geht, mit Kunden etwas zu entwickeln, dann müssen wir uns physisch treffen, weil wir da einfacher auch in der Rhetorik, auch in der Atmosphäre, auch in der Körpersprache miteinander Dinge besser und einfacher kreieren können und wir auch, ja, diese Zufälligkeiten vor Ort im Vorgang und auch im Nachgang, das können wir richtig leben, um uns richtig verstehen zu können und um zum Schluss schneller an das Ziel zu kommen. Ich sage nicht, dass man digital nicht ans Ziel kommen kann. Meine Erfahrung ist aber, es braucht wesentlich länger, als wenn ich wirklich tatsächlich vor Ort bin und mit den Leuten dann im Diskurs Themen erarbeite, in allen unterschiedlichen Bereichen, in denen wir arbeiten. Weil das Wichtige oder das Zentrale ist ja, die Leute sind da, sie sind physisch da. Und wenn ich in einem Meeting bin, weiß ich ja nie, ist der andere jetzt wirklich da? Wenn es 10 Leute im Meeting sind, das Video ist vielleicht noch aus, macht er hinten dran was anderes und hört gar nicht zu. Und so verpasse ich eigentlich vielleicht eine zentrale Person auch mit abzuholen und sein Commitment sicherzustellen. Und das finde ich in der Erarbeitung von Konzepten und Themen, das geht eigentlich nur vor Ort. Im zweiten Punkt ist ja so, wenn wir dann das Gebäude auch umbauen, also vor Ort auch abreißen, neu aufbauen, mit den Handwerkern und mit den Unternehmern im Diskurs sind, das geht ja sowieso nur vor Ort. Also das wird meiner Meinung nach auch in Zukunft nur vor Ort gehen. Klar gibt es da auch schon erste Ideen über Helfer. Häuser können 3D gedruckt werden. Es gibt Maschinen, die vielleicht Teilaufgaben von Handwerkern übernehmen.
Die Roboter kommen jetzt. Ich habe gelesen, genau. Lukas Podolski hat jetzt einen Roboter am Dönerspieß.
Das kann ja schon sein, ja. Oder dass eben mal so ein Roboter vielleicht eine Gipskartonplatte an die Wand schrauben kann. Das wird kommen, ja, als Helfer, aber trotzdem braucht es dann jemand vor Ort, der das Ganze anschaut.
Der die Roboter koordiniert.
Genau, der die Roboter koordiniert. Und ich glaube, man muss ja immer in unserer heutigen Welt mal sagen, du, was ist unser Fokus? Und das Fokusziel ist ja 15 Jahre. Es geht ja nicht darum, wir reden ja nicht über fliegende Autos oder Roboter, die uns irgendwann bekämpfen werden. Das ist ja dann weite, weite Zukunft. Heute ist ja auch eine große Angst da bei vielen von unseren Mitbürgerinnen und Mitbürgern, die dann sagen, ja, jetzt kommt KI und dann wird uns diese KI irgendwann übernehmen und versklaven. Das muss man ja irgendwann auch immer ein bisschen, wie soll ich sagen, oberflächlich oder von der höheren Flughöhe, nicht oberflächlich, von der höheren Flughöhe sehen, was da überhaupt auf uns zukommen könnte. Ja.
Welche Chancen siehst du denn bei KI, gerade vor eurer Arbeit?
Gut, ich habe in der letzten Zeit sehr viel eingelesen, quergelesen, sehr viele Reportagen angeschaut. Man spricht ja davon, dass man hier auf dem Weg ist, eine neue Spezies zu erstellen. Auf der anderen Seite müssen wir ganz klar erkennen, dass wir heute ja nicht von einer Intelligenz sprechen. Wir sprechen von einem Tool, es ist immer noch ein Tool, das natürlich auf der Basis von sehr vielen Daten, die bereitgestellt wurden, sind programmativ natürlich Aufgaben erledigen kann. Und wir sprechen heute nicht davon, dass der neuronale Code von dem Gehirn geknackt ist. Das ist vielleicht Zukunftsmusik. Aber die Chancen in unserem Beruf sind die, dass wir durch Tools, die heute jeden Tag neu entstehen, also ich höre an jedem Ort immer wieder, dass irgendwelche neue Language-Module entstehen, dass wir dadurch arbeiten, vielleicht auch sinnlose Arbeiten oder stumpfe Arbeiten, die wir zum Teil haben, wiederholende Arbeiten so programmieren können, dass wir auf der anderen Seite mehr Zeit haben, um uns auf die wesentlichen Dinge des Lebens und des Arbeits konzentrieren zu können. Und da sehe ich eine Wahnsinnsmöglichkeit für uns in der Zukunft, die da auf uns zukommen wird.
Und was glaubst du, wird das Menschliche bleiben? Weil du sagst, ne, das Physische, Fleisch und Blut, ich sehe das ja genauso, aber was ist am Ende das, was uns unterscheidet von den Maschinen?
Gut, zum Schluss ist das, wenn wir nach vorne schauen, 15, 20 Jahre, das ist die menschliche Interaktion, das ist der menschliche Austausch, das sind die menschlichen Emotionen, das ist die menschliche Intelligenz, das ist die Improvisation, die ein Mensch auch kann, oder? Mhm. Natürlich kann die KI heute auch schon, wenn es angelernt ist, improvisieren. Und du hast das vielleicht auch gesehen, beim Schach zum Beispiel, Improvisationen ausführen. Aber im Endeffekt glaube ich daran, es wird den Menschen brauchen oder es wird den Menschen geben, der vor allem mit seinen Spezien interagiert und sich austauscht und sehr natürlich leidenschaftlich und emotional da miteinander neue Ideen entwickeln kann. Und dann eben das Ganze Doing, was es heute braucht, und man sagt, das ist ein stabiles Abarbeiten von Aufgaben, dass das dann wegfällt und neuen Tools zugeordnet werden kann.
Was inspiriert dich bei deiner Arbeit? Oder außerhalb der Arbeit vielleicht?
Für die Arbeit und außerhalb der Arbeit, so kann man es vielleicht sagen. Also ja, außerhalb der Arbeit ist natürlich Reisen. Also wir hatten vorher von ein paar Großmeistern gesprochen in unserer Szene. Ist natürlich Reisen, neue Dinge zu sehen. Bücher zu lesen.
Dann kannst du wahrscheinlich, wenn du unterwegs bist, auch nicht weggucken. Ne? Das ist ja, ich habe eine Zeit lang in Werbeagenturen gearbeitet, du guckst dir die Dinge natürlich immer an. Das ist ja klar.
Ja. Ja. Also es gibt natürlich sehr sensationell viele gute Beispiele von guter Architektur. Gibt aber auch ein paar andere, wo du sagst, ja, hätte man vielleicht besser machen können. Mein Spruch ist dann immer der gleiche. Ich sage dann, ja, für das gleiche Geld hätte man das viel schöner gestalten können. Kostet nicht mal mehr. Gute Gestaltung ist ja nicht unbedingt teuer. Muss nicht teuer sein.
Hast du so ein Beispiel von etwas, von einem extrem teuren Gebäude, wo du die Hände über den Kopf zusammenschlägst?
Ja, wir waren jetzt ja am Donnerstag, Freitag, waren wir gerade in einem schönen Hotel, Melia in Wien. Und das hat einen ganz eigenen Charakter, wie das gestaltet worden ist. Und was ich immer voraussetze, ist, dass wenn wir gestalten, dass die Gestaltung und das Design und die Markenwelt wirklich gut altert. Und gut altern meine ich nicht nur haptisch in der Oberfläche der Materialien und auch in der Farbigkeit, sondern auch in der Gestaltung, das heißt in der Formensprache und der Atmosphäre. was uns immer gelingt, weil das ist ein Nachhaltigkeitsfaktor. Das hält dann einfach die nächsten 20, 30 Jahre und auch in 30 Jahren wird man noch sagen, du, das ist immer noch zeitgemäß. So. Und in dem Hotel, wo wir da waren, das ist jetzt, ich würde mal sagen, 10 Jahre alt, das ist schon outdated, weil die Gestaltung sehr dunkel ist, schlecht altende Materialien verwendet worden sind und so weiter. Wo ich dann auch sage, ja, hätte man das damals schon besser gemacht, langfristig ausgerichtet, dann würde das auch länger halten. Und irgendwann ist ja dann auch die Frage von der Profitabilität von so einem Ort, weil die Leute dann nicht mehr kommen wollen, weil es ja dann nebendran gibt es vielleicht ein neues Gebäude, ein neues Hotel, das dann viel besser funktioniert. Das war jetzt so ein Beispiel in einer kürzeren Zeit, wo ich gesagt habe, Mensch, schade. Hätten wir gerne gemacht, wir hätten es anders gemacht. Ja?
Da sind wir schon bei Design. Was macht denn gutes Design aus? Also sag schon, zeitloses Design, also Bauhaus kommt mir da sofort in den Kopf. Ich meine, das ist ja nicht so einfach. Ich meine, wer möchte kein gutes Design, aber es gelingt offenbar nicht allen.
Naja, also meine Meinung ist, gutes Design ist dann gut, wenn es menschenzentriert ist. Wenn wir mit unseren Kunden, die meistens bei oder die immer bei irgendwelchen Firmen arbeiten, wenn wir mit denen in Diskurs gehen und sagen, okay, was sollen wir für euch bauen? Und nehmen wir an, wir bauen jetzt eine Markenwelt oder wir bauen ein neues Future Workplace Konzept, wir bauen einen Verkaufsraum, gehen wir immer da rein, dass wir sagen, okay, für wen bauen wir das? Wer soll das sein? Wer soll das nutzen? Was gibt es da für Produkte? Was sollen die Werte, die Kernwerte von diesem Ort sein? Was soll die Atmosphäre sein? Und machen das wirklich in einem Prozess, in einer Analyse und auch in einer späteren Strategie, was der Ort dann können soll. Und daraus entsteht dann, natürlich behutsam entwickelt, auch eine Atmosphäre, wo man sagen muss, okay, das hält auch eine gewisse Zeit aus. Wir setzen immer voraus, dass man sagt, alles, was wir gestalten und designen, soll auch die nächsten 20, 30 Jahre überdauern. Wenn das nicht so wäre, wenn der Kunde sagt, du, ich möchte das jetzt 5 Jahre nur haben oder das ist die nächsten 10 Jahre angedacht, das kann auch sein. Gerade im sehr luxuriösen Retail ist das ein Thema, dass man sagt, ich muss auch alle 5 bis 7 Jahre die Flächen erneuern. Dann setzen wir voraus, dass man das immerhin zirkular machen kann. Also sagt, okay, also dann bauen wir halt Möbel, die man dann vielleicht an einem anderen Ort wieder einsetzen kann. Oder man kann die Möbel auseinanderbauen. Man kann aus den Möbeln neue Möbel bauen. Oder man kann sie einfach rezyklieren und in den Kreislauf zurückbringen. Und da sind wir heute natürlich absolut in der Verantwortung als Architekten und Innenarchitekten, als Berater, dass wir da unsere Kunden auch mitsteuern und an die Hand nehmen und sagen, du, es gibt eben nur eine Welt. Und wir können mit den Materialien einfach nicht so umgehen, dass wir sie immer wieder nehmen und dann wegschmeißen, verbrennen oder auf die Deponie bringen, sondern wir müssen hier den nächsten Schritt gehen und gemeinsam miteinander an diesen Themen arbeiten.
Und wenn man mal verstehen will und kennenlernen will, wie ihr arbeitet, wie ihr mit und für Kunden arbeitet, dann kann man auch einen Workshop besuchen, den ihr jetzt anbietet, den Future Workplace Workshop. Erzähl doch mal, worum wird es gehen, wann und wo geht's los?
Es geht darum, dass wir normalerweise starten wir in ein Projekt rein mit dem Briefing. Also wir kommen zum Kunden, der schickt uns ein Briefing und sagt, du, das und das möchte ich von euch haben. Und dann starten wir in so einen ersten Workshop, Abfolge ein, in der Analyse. Und oftmals stellen wir fest, dass dieser erste Teil fehlt oder dass dieser erste Teil wesentliche Lücken hat oder vielleicht auch einseitig bestimmt ist, indem man sagt, ja, das ist jetzt vor allem von der Geschäftsführung erstellt, aber weniger von den Mitarbeiterinnen oder vielleicht von den Abteilungsleiterinnen, um da eine gewisse Richtung für das spätere Konzept oder auch für die Analyse vorzugeben. So. Und dann haben wir festgestellt, dass dieses Bedürfnis einer Definition des Briefings essentiell ist. Es gibt ganz viele Kunden, die sagen, na, ich möchte aber auch nicht gleich in so einen Workshop starten, sondern ich brauche vorne dran eigentlich nochmal ein Gefäß, wo ich mal, ja, ganz unverbindlich mit euch mal diskutieren kann. Wir bieten hier gerade im Thema Future Workplace Workshop ein Format an, wo wir sagen, du, wir machen mal so ein Kennenlerngespräch, dann wissen wir mal, wer ihr seid, was ihr produziert, was ihr macht, was ihr für Bedürfnisse habt, was ihr auch für Herausforderungen habt, um dann in einem halbtägigen Workshop zusammen, sagen wir so mit fünf Teilnehmern aus der Geschäftsführung, vielleicht auch Ambassadoren aus den Abteilungen, zusammen einen Workshop machen, um zu definieren, was ihr überhaupt wollt. Was sind eben eure Bedürfnisse? Was sind eure Ziele? Wo drückt heute der Schuh bei euch? Wo müssen wir hin? Und was wollt ihr verändern eben was wir vorher diskutiert haben, geht es darum, dass er sagt, ja, unsere Mitarbeiter wohnen eigentlich draußen auf dem Land und wir brauchen eigentlich eher ein dezentrales Office als ein Office in der City-Lage. Wir wollen vielleicht eine neue Arbeitsform ausprobieren oder wir arbeiten heute noch sehr klein parzelliert und kleinzelliert. Wir wollen neue Typologien ausprobieren und so weiter. Das machen wir in so einem Workshop, halben Tag, machen eine Auswertung, erstellen ein Briefing und auch einen Vorgehensvorschlag, um dann den Kunden zu sagen, schau mal, das ist jetzt das, was wir dir vorschlagen würden, wie du dann eben diese Themen in der Analyse und in der Strategie für ein neues Workplace-Konzept angehen könntest. Und das ist jetzt gestartet. Wir haben jetzt zum Beispiel ein erstes Workshop-Format, das wir mit der NZZ hier machen, die auch Bedürfnisse haben. Und ja, das ist eigentlich aus einer Erkenntnis heraus entstanden, weil wir immer wieder mit neuen Kunden zu tun haben und wir eigentlich feststellen, dass wir ein Briefing bekommen, das heute noch nicht auf dem Niveau ist, wo wir sagen, du, damit können wir wirklich richtig losstarten, was immer irgendwo im Prozess dann zum Punkt führt, wo dann alle sich anschauen und sagen, ja, hätte man das mal vorher gewusst. Ja, daher kommt das eigentlich. Wir kommen Deutschland, Österreich und Schweiz vorbei. Also wir kommen zu euch vorbei. Es gibt einen Link auf unserer Homepage und kann sich da überall anmelden. Also der Ort spielt uns hier im ersten Moment keine Rolle.
Tun wir in die Shownotes. Schaut euch das gern mal an. Vielleicht zum Abschluss des Podcasts. Was kannst du teilen für alle, die sich für Architektur interessieren und für dieses Thema und da jetzt ein bisschen mehr eintauchen wollen?
Also für alle, die interessiert sind, ja, das ist natürlich richtig gesagt, gutes Stichwort, kann ich natürlich einladen, unsere Homepage zu besuchen. Da haben wir viele Prozesse erklärt, wie wir vorgehen, haben unsere Tools, die wir zum großen Teil auch selber gebaut haben, mit denen wir Workshops und Analysenstrategien bestimmen, nicht nur im Workplace-Bereich, sondern wirklich auch im Bestandsbereich, wenn wir Immobilien entwickeln, sanieren oder revitalisieren. Wenn es tatsächlich darum geht, ich habe ein konkretes Projekt, ich möchte mir das mal anschauen. Wenn es weiter darum geht, sich in der Architektur, mit der Architektur generell auseinanderzusetzen, dann kann man natürlich empfehlen, dass man in die großen Museen geht, sich da anschaut, wie die Architekturhistorie entstanden ist, dass man rausgeht, spannende Projekte anschaut.
Hast du ein Museum, wo du sagst, das müsste man unbedingt mal gesehen haben?
Ja gut, also es gibt natürlich tolle Orte, die übrigens auch ja so entstanden sind. Die Weißenhofsiedlung zum Beispiel in Stuttgart ist ein Favorite von meiner Seite, wo ja Großmeister damals die zukünftige Form des Lebens gebaut haben in unterschiedlichen Arten, oder?
Und hast du noch ein Buch, was du mit uns teilen kannst?
Bücher hätte ich viele, aber ich habe noch ein Event, den ich teilen könnte. Wir hatten schon diskutiert. Es gibt ein Event, den wir geplant haben als Eventreihe, What's Work Without People. Der startet in Zürich und kontrovers natürlich der Titel, also was ist Arbeit ohne Menschen? Das soll ja nicht ganz so sein, sondern zielt eher darauf ab zu sagen, okay, wenn wir morgen durch die KI ganz viele Tools generieren können, wenn es vielleicht sogar mal eine eigene Spezies werden sollte, wie wird Arbeit morgen aussehen? Und was wird es dann morgen zum Arbeiten brauchen? Welche Typologien wird es brauchen? Was wird die Arbeit morgen noch ausmachen? Was braucht es aber auch für Architektur? Was braucht es für Gebäude? Was braucht es für Räume? Was braucht es aber vielleicht auch für Städte? Du hast vorher schön gesagt, was müssen die Städte sich wandeln? Vielleicht können wir dann alle Erdgeschossflächen, die heute durch den Metzger und Bäcker leer geworden sind, wieder auffüllen mit neuen Arbeitsformen. Und in diesem Event wird eben ein großer Bekannter, auch von dir, der Raphael Gilgen wird dabei sein. Es wird der Pascal Kaufmann, das ist ein Neurowissenschaftler von der ETH in Zürich dabei sein. Frank Schelen von der Schelen AG, Jan Eckert von der Hotopia. Und ich werde dabei sein. Angelegt ist dieser Event als Eventreihe. Wir starten in Zürich, gehen nach Hamburg, Frankfurt und dann nach Innsbruck. Die Idee ist, dass wir das nicht nach einmal so versiegen und verklingen lassen, sondern dass wir das Gelernte mitnehmen und dann mit einem neuen Panel, mit neuen Keynotes dann in Hamburg sind. Das Gleiche dann für Frankfurt und dann in einer Abschlussveranstaltung in Innsbruck dann so ein kleines Essay erstellen, ein kleines Büchlein, vielleicht sogar sind wir wieder beim Buch, wo wir dann sagen, wie wird die Welt, das ist wichtig, angelegt, in den nächsten 5 bis 10 Jahren sich verändern und was werden wir auch für Vorteile daraus ziehen und was braucht es dann morgen eben für eine veränderte Architektur, eine veränderte Innenarchitektur und eine veränderte Nutzung für die Räume, die es dann morgen braucht.
Also 22. Oktober in Zürich. Alle kommen an den Tisch und können mitdiskutieren. Vielen Dank, dass du heute da warst und uns mal einen Einblick gegeben hast in euer Schaffen, in auch den Wandel des Büros und der Bürogebäude. Ich finde es persönlich sehr schön, dass es mehr um eine Umnutzung geht, dass man gar nicht immer alles neu planen muss und am Ende steht es dann vielleicht doch leer, sondern erstmal die bestehenden Gebäude nutzen. Ich glaube, davon gibt es auch noch genügende. Vielen, vielen Dank, dass du da warst. Weiterhin alles Gute, gerne, viel Erfolg, bleib gesund.
Ja, du auch, gleichfalls. Mach's gut.
Danke, wir sehen uns, ne? Mach's gut.
Wir sehen uns. Ciao. Bis dann. Ciao.
Und damit sind wir schon am Ende der heutigen Podcast-Episode mit Peter von Mint Architecture. Alle Links natürlich in den Shownotes. Nicht nur sein LinkedIn und die Website, sondern eben auch das Event, über das wir am Ende nochmal gesprochen haben. What's Work Without People? Meldet euch da an. Es geht los in Zürich. Und dann wird es natürlich auch in weiteren Städten noch bald möglich sein, für euch dabei zu sein. Aber das Auftakt- und Kickoff-Event wird dann sozusagen in Zürich sein. Wenn ihr in der Nähe seid, vielleicht auch in Süddeutschland oder in der Schweiz, in Österreich, dann seid doch dabei am 22. Oktober, 18 Uhr in Zürich. Unter anderem wird, wie gesagt, Raphael Gilgen auch mit dabei sein. Viel Spaß dabei. Ansonsten freue ich mich über euer Feedback zu diesem Podcast, über Resonanz. Schreibt mir auf LinkedIn, über meine Webseite gabrielrath.com. Wo auch immer, sucht euch den Kanal aus. Ich bin auch auf Threads, TikTok, YouTube, probiere da ein paar Sachen aus. Das verlinke ich euch alles in den Shownotes. Lasst uns gerne da im Kontakt sein und teilt die Folgen gerne. Ja, wenn ihr das supporten wollt, dann teilt die Folgen in euren Netzwerken. Lasst andere auch wissen, was hier passiert, worüber wir hier sprechen, welche Impulse hier auch gegeben werden. Und bewertet den Podcast bitte. Das ist das Zweite, worum ich euch bitte, also der Call to Action, wie man so schön sagt. Bewertet diesen Podcast, geht in eure Podcast-App, das könnt ihr jetzt direkt nach der Folge tun. Spotify, Apple Podcasts zum Beispiel, dort könnt ihr Sterne vergeben. Wenn es euch gut gefallen hat, dann gebt mir bitte 5 Sterne. Das hilft tatsächlich, damit wir im Ranking steigen, denn es gibt Tausende und Zehntausende Podcasts, da brauchen wir wirklich euch alle, damit wir da weiter nach oben klettern. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns am Freitag schon wieder. Dann geht's weiter mit dem New Work Chat. Bis dahin, lasst euch gut gehen, bleibt gesund und bleibt connected.